Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die.
Wir sind im Jahr 1964 und dieser Dialog hat Filmgeschichte geschrieben. Hallo und herzlich willkommen bei Lizenz zum Reden. Wir sind ein Podcast über James-Bond-Filme. Hätte man gar nicht erwartet, wenn man uns googelt, findet man uns hoffentlich. Und dann wisst ihr, wir reden tatsächlich über James-Bond-Filme und wir sind bei Goldfinger angekommen. Und wenn ich wir sage, bedeutet das meistens, ich bin nicht allein. Hallo Caro.
Hallo Micha. Na, wie geht's dir heute?
Mir geht's gut. Mir geht's tatsächlich gut. Ich freue mich unglaublich, dass wir diese Folge aufnehmen. Nicht nur, weil Goldfinger einer der größten und erfolgreichsten Bond-Filme ist, sondern weil Caro und ich sind nicht alleine. Hallo Maya.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, das freut uns tatsächlich auch sehr, weil, warte mal, andersrum. Ich fange an mit der Frage. Maya, erinnerst du dich an deinen allerersten James Bond, den du gesehen hast?
Ah, gleich die schönste Frage am Anfang. Ja, also, ich erinnere mich, dass ich einen James Bond gesehen habe mit Daniel Craig. So viel kann ich verraten auf jeden Fall. Ich habe ihn leider nicht bis ganz zum Ende gesehen und ich denke, dass es Skyfall war, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Genau, das ist tatsächlich einer der Gründe, warum ich mich sehr freue, dass du dabei bist, weil du einen unglaublich frischen Blick auf diese Serie hast. Und Goldfinger hast du aber jetzt gesehen, oder?
Das ist tatsächlich der erste James Bond, den ich von Anfang bis Ende gesehen habe und an den ich mich erinnere.
Sehr schön, so muss es sein. Goldfinger 1964. Maya hat im Jahr 2025 ihn zum ersten Mal gesehen und ich freue mich wirklich sehr darüber, dass wir heute zu dritt darüber sprechen, wie, warum, weshalb, wieso manche Leute ihn gut finden und wieso eventuell wir ihn ganz toll finden oder eben nicht. Aber das finden wir raus in den nächsten 722 Minuten. Ich würde ganz kurz anfangen, wie immer kurz zu erklären, wo wir uns befinden. Im Jahr 1964, ich glaube, das habe ich gerade eben schon gesagt, der Film heißt Goldfinger. Er heißt im Original Goldfinger. Es ist der James-Bond-Roman Nummer 7, geschrieben 1959. Und ich fasse den Inhalt mal kurz zusammen. James Bond soll den reichen Juwelenhändler Auric Goldfinger überwachen, weil man vermutet, dass er Gold schmuggelt. Der Rest ist Filmgeschichte. Im Unterschied zum Buch, das ist ein ganz großer Unterschied. Denn ihr zwei habt es gesehen und alle, die uns hören, bestimmt auch. Es gibt diese Szene, wo James Bond Goldfinger erklärt, dass sein Plan nicht funktionieren wird, weil verschiedene Faktoren einfach nicht funzen. Und Goldfinger sagt, jo, du hast recht. Und das ist tatsächlich genau der Unterschied zum Buch. Im Buch ist praktisch all das, was die Kritik von James Bond ist, die Kritik am Buch war. Also die Kritiker haben gesagt, also das Buch ist ja total beknackt an dem Plot, weil das wird ja nicht funktionieren, das Gold aus Fort Knox zu holen, aus diesen und diesen Gründen. Und das finde ich tatsächlich sehr lustig, dass der Drehbuchautor sich dachte, na, das nehmen wir doch mal als Superszene im Film. So, das ist also der große Unterschied zum Buch.
Das wusste ich gar nicht.
Ha! Ich habe Caro überrascht mit einem Fact, den sie nicht kannte. Sehr schön.
Finde ich aber genial tatsächlich. Das ist eine gute Szene. Also voll genial, dass sie das gemacht haben. Ja.
Ja, oder? Also gut, gehen wir gleich mal hier rein. Finde ich auch. Das ist eine der wirklich starken Szenen. Und ich werde es tausendmal sagen in dieser Folge, ich weiß es jetzt schon, aber Gerd Fröbe ist so gut. Er spielt ihn so gut. Achtet mal, wenn ihr den Film nochmal anschaut, auf seine Mimik. Und diese Szene, wo er so ganz überheblich und James Bond so, ey, ich bin voll clever, ich erkläre dir, warum dein Plan nicht funktioniert. Und du siehst an Goldfingers Gesicht schon, ja, das weiß ich alles. Das weiß ich alles, mein Freund. Das ist alles durchdacht. Ja, genial, oder? Vom Drehbuchautor das praktisch zu nehmen und zu sagen, da machen wir einen Cliffhanger. Also nicht einen Cliffhanger, da machen wir einen Punkt draus. Sehr schön.
Super, ja. Richtig geil.
Echt gut gelungen, ja.
Das war's mit Goldfinger. Toller Film an diesem Plot. Nein, wir haben noch ein paar andere Sachen. Aber erstmal, Produktionskosten waren 3 Millionen. Das heißt, sie sind wieder teurer geworden. Dr. No 1 Million, Liebesgrüße aus Moskau 2 Millionen, Goldfinger 3 Millionen. Er hat unglaublich innerhalb von 2 Wochen das Produktionsbudget eingespielt, hat damals 1964 einen neuen Weltrekord geschafft. Das hat nie ein Film zuvor geschafft, 3 Millionen in 2 Wochen einzuspielen. Die Maschinerie von Bond lief extrem auf Hochtouren, große Werbekampagne. Und das Tolle für Sean Connery, er war prozentual mit 5% an den Einspielergebnissen beteiligt. Tada, so hat man ausgesorgt. Apropos Sean Connery, natürlich, Einsatz Nummer 3 als James Bond. Gerd Fröbe, habe ich schon erwähnt, als Auric Goldfinger. Wir haben das in den anderen zwei Folgen schon besprochen. Schauspieler dürfen sich manchmal nicht selbst sprechen, wenn sie im Original zu hören sind. Hier ist es so, er wird teilweise von Michael Collins synchronisiert. Und ist euch das aufgefallen, dass es nicht konstant Gerd Fröbe war?
Mir ist das tatsächlich gar nicht aufgefallen.
Mir auch nicht.
Es waren zwei tatsächlich, Gerd. Also ich habe gelesen, er wurde komplett synchronisiert von Michael Collins, aber das stimmt nicht. Da wette ich ein Jahresgehalt meines Lohnes drauf, weil ich Gerd Fröbe als Schauspieler auch sehr mag und die Stimme kenne. Also man hört ihn und ich finde, also ich habe gehört, wann Gerd Fröbe gesprochen hat und wann er nachsynchronisiert wurde, weil die Nachsynchronisation, das ist ein englischer Schauspieler, wahrscheinlich gewesen, aber falls er noch lebt, Verzeihung, ein englischer Schauspieler, der ihn gesprochen hat und der hat halt zu diesem versuchten deutschen Akzent zu sprechen. Ja, also wenn euch das nicht aufgefallen ist, und ich muss gestehen, mir ist es 20 Jahre lang wahrscheinlich auch nicht aufgefallen, also insofern hat er einen guten Job gemacht.
Mir ist es nicht aufgefallen tatsächlich, dass es zwei unterschiedliche Stimmen gab, aber ich habe es gelesen, dass Fröbe tatsächlich ein paar Sätze selbst sprechen konnte. Weil es ging ja auch wiederum um seine Aussprache und wie gut er Englisch konnte und sich diese Sätze merken konnte und so weiter, die er eben sagen musste. Und dass er teilweise einige gut konnte und die hat man belassen. Genau.
Mir ist es tatsächlich auch nur aufgefallen, weil ich es eben auch jetzt für die Recherche gelesen hatte. Und nach den ersten zwei Filmen war mir schon fast klar, wenn wir auf Goldfinger treffen, dass er sich nicht selbst gesprochen hat. Lustig, Sprachtraining im Englischen hat er übrigens bekommen von Nicky van der Sühl.
Ah, okay.
Von uns werden jetzt denken, alle anderen denken, Nicky van der Sühl besucht eine Suchmaschine und gibt dem Namen mal ein. Es ist eine deutsche Schauspielerin, die in England Erfolge gefeiert hat, unter anderem in der Synchronisation. Und wir werden in diesem Podcast wahrscheinlich noch ein paar Mal ihren Namen hören. Sie war oft unterwegs und hat oft gesprochen. Spannend finde ich auch tatsächlich, dass Orson Welles für die Rolle vorgesehen war als Goldfinger. Kennt ihr Orson Welles schon, oder?
Den Namen ja, aber ich habe kein Gesicht vor mir.
So geht's mir auch, danke.
Okay, kurze Erklärung. Orson Welles hat den wahrscheinlich besten Film der Filmgeschichte gemacht. Citizen Kane. Schweigen, okay.
Okay.
Regisseur und Schauspieler, auch ich glaube 1964 wahrscheinlich schon so in der Range von Gerd Fröbe, was den Körperumfang anbelangt. Und wahrscheinlich auch vom Organ her. Aber keine Ahnung, wie er ihn gespielt hätte, aber ich finde, Gerd Fröbe spielt in diesem Film einfach unglaublich gut. Jetzt können wir ja schon kurz besprechen. Wie fandet ihr den Bösewicht?
Genial. Total authentisch. Ja, dieses leck mich am Arsch, Einstellung, die man ihm immer wieder angemerkt hat, so ich kann alles, ich gönne mir alles, ich erlaube mir alles und es läuft alles nach meinem Plan und sie werden mir nichts anhaben können und so. Ja, schon cool.
Ja, also ich muss sagen, bisschen zwiegespalten vielleicht, aber tatsächlich hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, weil er immer so in diesem direkten Duell gefühlt auch mit James Bond war tatsächlich. Das ist schon was Nettes. Das war immer klar, wer der Bösewicht ist und immer haben die beiden irgendwie umeinander rumgetanzt und versucht sich gegenseitig auszustechen, was ja auch mal besser und mal schlechter funktioniert hat. Allerdings so ein paar Bösewichten-Tropes kann schon sein, dass sie da so herkommen möglicherweise.
Hast du Beispiele?
Naja, wenn wir direkt einsteigen, also ich meine, die Frage ist ja, er hatte sehr viele Gelegenheiten, James Bond zu töten, die er nie wahrgenommen hat, egal ob er ihn töten wollte oder nicht. Also ich meine, diese legendäre Szene mit dem Laser, schon cool, aber warum genau hat er ihm nicht einfach in den Kopf geschossen, sondern ihn an diese Lasermaschine angebunden, wenn er ihn nicht hören wollte?
Es ist ein Laser, er wollte ihm ja auch zeigen, ey, guck mal, ich habe heißen Scheiß als Gerät. Ich meine, 1964, das Ding ist ja auch eine Erfindung, ne? Also tatsächlich unten hat ja eine Kreissäge, also im Buch ist es eine Kreissäge und unten wurde ja das Metall erhitzt, egal. Ja, natürlich, klar, gar keine Frage, das drehbuchtechnisch könnte man Helden oder auch Bösewichte viel, viel früher erledigen, als man es tut. Ja, was ich noch sagen wollte, um Gottes Willen, das habe ich völlig vergessen, aber den legendären Dialog, den hat Gerd Fröbe leider nicht selbst gesprochen, das war der Schauspieler.
Schade.
Ja, ich weiß. Ja.
Weil das war so genial.
Das stimmt.
Aber das war eine coole Szene auf jeden Fall. Also schon alleine. Ja, das war gut.
Ja, expect you to die.
Richtig. Und auch das Ende, wie es aufgelöst wird, diese Szene. Ne? Hier, Operation Grand Slam. Und er so, hey, Sie wissen überhaupt nichts über Operation Grand Slam. Ich lasse Sie trotzdem mal erleben, weil lebend nützen Sie mir vielleicht mehr. Ich finde das gut gemacht. Also tatsächlich, ja, ich gebe natürlich Maya recht. Er hätte ja einfach den Laser weiterlaufen lassen können. Aber vielleicht hat er auch gedacht, boah, das wird eine Sauerei und irgendjemand muss es ja sauber machen. Lass ich mal lieber. Ja. Okay, wir reden ja nachher auch noch weiter über den Film, aber tatsächlich diese Szene und ich finde Gerd Fröbe in so vielen Kleinigkeiten, ach ganz kurz noch, dieses Golfmatch, das sie haben, auch da das Gesicht von Goldfinger, wenn er so haha und dann verliert so, fantastisch, also ich mag Gerd Fröbe in diesem Film.
Schon alleine, wie er dann den Golfball das Loch ganz knapp verpasst, als dann James Bond ihm den Goldbarren zuvor auf den Rasen knallt, das war sehr nett.
Ja. Das stimmt. Es gibt wirklich in diesem Film, finde ich, sehr viele schöne Szenen. Machen wir ganz kurz weiter mit dem Cast. Wir haben Honor Blackman. Sie spielt, haltet euch fest, Ian Fleming, hat unglaubliche, gute Frauennamen in seinem Repertoire. Pussy Galore. Ich werde sie ab sofort Miss Galore nennen, weil der Vorname, das ist, geht gar nicht. So, dann haben wir noch Harold Sakata. Er spielt den Oddjob. Auch ein sehr guter Bösewicht, muss ich sagen. Ja, das ist echt eine interessante Figur. Wir haben Shirley Eaton, die Jill Masterson spielt. Wir haben Tanya Mallett, die Tilly Masterson spielt, ihre Schwester. Von Tanya Mallett ist übrigens nur diese Filmrolle überliefert, weil eigentlich war sie ein Model. Wir erkennen, wo und wie gecastet wird. Bernard Lee ist als drittes Mal M unterwegs. Louis Maxwell als Miss Moneypenny auch zum dritten Mal da. Desmond Lewine als Q zum zweiten Mal dabei. Und zum ersten Mal wird er mit Q angesprochen. Im ersten wird ja irgendwie nur die Abteilung, nein, im ersten spielt er gar nicht mit, da ist es jemand anders. Im zweiten heißt die Abteilung Q jetzt Q. Und es kommt auch zum allerersten Mal, diese Bond besucht Q in seiner Werkstatt-Episode. Auch sehr schön. Sollen wir gleich drüber reden oder später?
Wir machen es gleich, oder?
Wir machen es gleich. Maya, wie fandest du, wie fandest du den Auftritt von James Bond bei Q und all die Gimmicks, die gezeigt wurden?
Ja, das war tatsächlich ziemlich nett. Ich fand es auch richtig gut tatsächlich, dass Q nicht so begeistert von James Bond war. Das hat eine gute Dynamik, finde ich, gehabt, dass er so war, hey, das sind meine Spielzeuge und du machst sie immer kaputt. Und der so, ja, ich passe schon drauf auf.
Ja, tatsächlich. Aber das geht, glaube ich, in fast allen Filmen so. Und also die ganze Szene finde ich ganz nett. Es ist noch relativ klein. Wir werden, glaube ich, Szenen haben, wo einfach sehr viel mehr passiert im Hintergrund. Hier ist es noch dezent. Und zum allerersten Mal, Caro, taucht eine Aston Martin auf.
Yay!
Ja, und das richtig Lustige ist, bei der letzten Folge hast du noch gesagt, ja, James Bond hat doch ein eigenes Auto, es ist ein Bentley. Und ich so, Bentley, hä? Und in dieser Szene sagt James Bond, Q. Ja, wo ist denn mein Bentley? Und Q so, Bentley, ja. Hier, das ist der heiße Scheiß. Ja, genau, und es ist der heiße Scheiß, was
hat
dieses
recht,
Auto alles kann. Wahnsinn. Ich meine, okay, die wechselnden Nummernschilder finde ich immer noch einen netten Clou, muss ich sagen. Also das ist auch im Jahr 2025, Schalter um, neues Kennzeichen, bam, Funst. Der Schleudersitz, hammermäßig, würde ich, funktioniert 2025 immer noch. Der ist so geil. Und vor allen Dingen auch die Reaktion von Bond. Ey, du verarscht mich, was, das ist ein Schleudersitz? Ja, ist es, aber nicht drücken. Ja, und der Rest, Maschinengewehre und Öl und Rauch, alles kommt zum Einsatz, alles ist toll. Super, also die Szene mag ich auch tatsächlich sehr in diesem Film. Das ist schön. Zu M wollte ich noch sagen, der hat auch eine wunderbare Szene mit dem, ist es der Innenminister und Bond? Wisst ihr, was ich meine?
Wo sie am Tisch sitzen.
Wo sie am Tisch sitzen, genau. Und der, ich nenne ihn mal Innenminister, wisst ihr, was der für eine Position hat?
Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Aber es muss jemand hohes
Kann's
sein.
Kann es auch nicht
oder?
Sagen.
Ja, also ich glaube, es ist nicht der Premierminister, Innenminister oder so. Auf jeden Fall ein hohes Tier. Und die sitzen so da und James Bond ist so der Kultivierte, ne? Der erkennt so, das ist der, das Getränk ist von 1912, bla bla bla. Und du siehst so wie M so, achtet mal auf sein Gesicht, er spielt das richtig gut, diese Verwirrtheit so, dann schnappt er sich noch die Karaffe und riecht so dran. Das ist wirklich, diese Szene ist so gut gemacht, weil sie so ganz dezenten Hintergrundhumor hat. Und das mag ich an diesem Film auch sehr. Es gibt so ein paar Szenen, die sind einfach so leicht zum Schmunzeln, würde ich mal sagen. Und die fand ich auch sehr schön. Okay, dann haben wir noch Zach Linder als Felix Leiter. Zum zweiten Mal taucht Felix Leiter auf. Leitner? Leiter? Oh mein Gott. Leitner.
Leiter.
ja, genau. Also Felix Leiter. Keine Leitner, ein Leiter. Taucht zum zweiten Mal auf. Es ist zum zweiten Mal ein anderer Darsteller. Also es ist jetzt ein anderer Darsteller. Aber da können wir auch noch mal drüber reden. Es gibt, glaube ich, nur einen Schauspieler, der mehr als zweimal aufgetaucht ist als Felix Leiter. Aber dazu später in Folge 21.
XY.
Genau. Und dann tatsächlich gibt es eine Figur, die ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Also sie ist mir aufgefallen im Film, das schon. Aber mir ist der Schauspieler, ich habe das Gesicht überhaupt nicht zuordnen können. Und dann lese ich im Abspann, Bert Quark spielt mit. Und ich so, was? Ja, sagt euch der Name was. Das ist, er spielt Mr. Ling. Oh, Schweige.
Nein.
Okay, also niemand ist wohl offensichtlich von euch beiden ein so großer Fan der Pink Panther-Reihe wie ich. Weil tatsächlich Bert Quark spielt in der Pink Panther-Reihe mit Peter Sellers, dessen Butler, der ihn immer versucht zu überfallen, weil Peter Sellers ihm gesagt hat, ey, ich muss immer auf alles vorbereitet sein, also greif mich immer und überall an. Und diesen Running Gag haben sie über mehrere Filme gemacht, dass der immer aus Schränken, aus Hinterhälten ihn anspringt. Das ist Bert Quark.
Okay.
So. Okay. Naja. Gut, also ich habe mich sehr gefreut, dass er dabei ist. Insofern gönnt mir diesen kleinen Moment. Regie hat, willkommen Guy Hamilton, zum ersten Mal darf er Regie führen. Er wird noch bei ein paar anderen Filmen uns begegnen. Das ist jetzt seine erste Regiearbeit für diese Reihe. Terence Young sollte und wollte eigentlich Regie führen, hat auch schon mit der ersten Bearbeitung angefangen und er wollte wie Connery Einspielbeteiligung und die Produzenten Albert L. Broccoli und Harry Saltzman sagten, nö. Caro, du nickst.
Ja, genau. Das habe ich auch so gelesen.
Exakt. Dann wurde er ersetzt. Aber, Spoiler, er darf nochmal. Also, Guy Hamilton darf zum ersten Mal Regie führen. Dann würde ich gern über den Titelsong reden. Und reden wir über den Titel Goldfinger, gesungen von Shirley Bassey. Er hat es in die Top 10 der amerikanischen Charts geschafft, 1964. Auch das ein Spoiler vorneweg, das hat nicht jeder James-Bond-Song geschafft. Wie findet ihr den Song?
Es war für mich ein Ohrwurm, zumindest die Melodie und diese genau der Abschnitt, wo sie singen Goldfinger, da, da, da. Die ganze Zeit musste ich das bei mir, ja, lief das so bei mir im Kopf. Tolle Stimme, muss ich sagen. Also es hat mich überzeugt. Lyrics, naja.
The Man with the Golden Gun. Und ja. In den Lyrics, das wusste ich auch nicht, ist eine Anspielung auf den König Midas. He had a touch like Midas, glaube ich, ist die Textzeile oder so ähnlich. Genau, und Midas ist, habe ich jetzt gelesen bei der Recherche, ein König, der durch Auflegen alles in Gold verwandelt hat.
Ah. Kanntest vorher Midas nicht? Entschuldigung.
Ja, nein, natürlich kannte ich Midas.
Natürlich.
Nee, Entschuldigung, ihr wart bei Bert Quark sehr still. Also kann man auch mal Midas nicht kennen. Nee, tatsächlich sagt mir gar nichts. Aber ich bin in Mythologie, da bin ich unglaublich schlecht. Also ich glaube, jedes Quiz würde ich sowas von durchfallen. Also falls ihr jemals bei irgendeiner Quiz-Sendung macht und ich bin euer Joker am Telefon, bei den Fragen ruft mich nicht an.
Ja, wie fandest du den Song denn?
Wie viel Zeit haben wir in diesem Podcast? Nein, also es ist ein super Song. Es ist, glaube ich, einer mit der Gründe, warum Goldfinger immer so als Blaupause für die Filme danach genommen wurde und von vielen Kritikern, glaube ich, als der beste Bond beschrieben wird als das ist das Masterpiece, weil vieles passt in diesem Bond, finde ich. Und auch dieser Titelsong, der ist so, er ist super einprägsam. Ja, der Text, okay, aber ja, es passt einfach, der ist richtig gut. Und ich denke, wir werden ja in irgendeiner Special-Folge auch mal die Bond-Songs ranken. Und ich kann schon sagen, es ist nicht mein Lieblingssong, aber der ist sehr weit oben. Der ist schon richtig gut. Hat auf jeden Fall tatsächlich Potenzial. Ich habe ihn jetzt auch gerade wieder im Kopf.
Der Song war bei mir ein Ohrwurm direkt. Und bei dir, Maya?
Nö, der Song hat mir gut gefallen, hat gut gepasst, hat auch gut zu der Zeit gepasst tatsächlich. Ich finde, das hat irgendwie so was von diesen, von der Zeit auch tatsächlich mit dieser, ja, mit den Instrumenten und so. Nee, das ist, hat Spaß gemacht.
Ja, sehe ich auch so. Und wo wir beim Lied waren, das wird ja meistens gespielt im Vorspann, reden wir doch ganz kurz über den Vorspann. Und wie so oft erzählt Michael Blödsinn. Ich muss mich entschuldigen, ich habe bei Liebesgrüße aus Moskau erzählt, Maurice Binder hat diesen wunderbaren Vorspann kreiert, hat er gar nicht. Also, Robert Brown-Jones hat in Liebesgrüße aus Moskau den Vorspann kreiert und er hat ihn auch diesmal kreiert. Man sieht eine Frau in einem Bikini, sie ist golden und auf ihrer Haut werden Teile des Films projiziert, während nebendran die Titel laufen. Bei Liebesgrüße aus Moskau war es so, dass die Titel noch über die Haut mitgelaufen sind. Diesmal ist es so, die Titel sind mehr nebendran und man sieht so Szenen aus dem Film, der jetzt kommen wird sozusagen und teilweise aber auch aus Dr. No und Liebesgrüße aus Moskau projiziert. Wie fandet ihr denn den Vorspann?
Ich muss sagen, bei Liebesgrüße aus Moskau hat mich das total irritiert, dass das die Projektion so wie verwackelt oder Welt war, also wie wenn da Wellen dabei wären oder sowas und man konnte irgendwie den Text, der überhaupt da projiziert werden sollte, nicht so gut lesen. Und das fand ich jetzt etwas besser gemacht in der Hinsicht, aber nope, immer noch. Hat mich überhaupt nicht.
Hatte ich ja, überhaupt nicht. Okay, gepackt. Dann fragen wir doch mal Maya, die sich an den Vorspann von Skyfall vielleicht noch erinnert, vielleicht auch nicht, aber wie fandest du den Vorspann von Goldfinger?
Wie üblich bei Vorspänen, muss ich sagen, habe ich was anderes gemacht, habe die Musik laufen lassen und quasi nicht drauf geachtet, was sie gespielt haben. Das
Verzeihung, du wolltest sagen, du warst, weil du diesen Podcast aufnimmst, total konzentriert beim Vorspann.
Und hast dir Notizen gemacht.
Und hast dir Notizen gemacht und nicht was anderes gemacht. Was hast du nebenher gemacht, während du den Film geguckt hast? Ich habe noch ein bisschen PlayStation gespielt und telefoniert.
Ja, nun, der Vorspann ist für mich ein, also sowas, wo dann so Credits kommen und sowas, da achte ich nie so richtig drauf, was da passiert tatsächlich. Das finde ich immer sehr langweilig, egal wie es aufgezogen ist.
Credits auf Frauenkörper projiziert.
Genial, ja, also ich weiß, da habe ich bestimmt viel verpasst.
Schau es dir nochmal an, vielleicht hast du es wirklich. Nein, hast du wahrscheinlich nicht. Also ich finde den Vorspann einen Tick besser als bei Liebesgrüße aus Moskau, weil diesmal tatsächlich eben die Schrift zu lesen ist und auch ganz einfach die Tatsache, sie hat noch ein Bikini an, das wird sich auch ändern, aber es sind Szenen aus dem Film und aus dem Film davor, das finde ich ganz nett, aber ja, also Vorspann von James Bond mit Frauen, tja. Was soll ich
ganz
sagen?
Nett, es war aber die Zeit. Verwirrend auch. Also ja. Warum vermischen die dann die vorherigen Filme und Szenen mit, also die kommen werden? Also ich habe das irgendwie, naja.
Echt? Ich fand das tatsächlich ganz nett. Es war so, ich habe den so angeguckt und dachte, oh, das ist Liebesgrüße aus Moskau.
Ja, ganz nett wäre es gewesen, wenn sie dabei geblieben wären. Also dass sie gesagt hätten, okay, wir projizieren einfach mal die alten Geschichten und lassen offen, was jetzt kommt. Aber
okay.
Ja.
Okay, ja, ich sehe deinen Punkt. Dadurch, also tatsächlich, dass sie den neuen Film gleich mit reingemacht haben. Naja. Okay, ich fand's okay. Also, es ist, Vorspänne sind Vorspänne bei James Bond. Es ist, ich fand ihn okay. Also tatsächlich, ja, Punkt. Habt ihr noch was zu Vorspänen?
Nee. Vorfilm.
Vorfilm, genau. Also der sogenannte Vorfilm, bevor das Gun Barrel kommt. Gibt es einen kleinen Film, der diesmal tatsächlich nichts mit dem darauffolgenden Handlungsstrang zu tun hat. Und zwei Dinge, die mir sofort aufgefallen sind. Ich musste sehr lachen über die Ente auf dem Kopf.
Es ist eine Möwe.
Ich musste sehr lachen über die Möwe auf dem Kopf.
Was, war das echt eine Möwe? Ich hätte auch gedacht, das war eine Ente.
Ha, 2-1, das war eine Ente.
Dann war es eine Taube.
Das war ein Spatz.
Genau.
Also der Vogel, welcher Art auch immer, auf dem Kopf eines grauhaarigen Schwimmers. Ist euch das aufgefallen?
Ja, tatsächlich ja.
Ja, also da denkt man doch, also Freunde, also spätestens beim Schnitt muss doch irgendjemand mal gesagt werden, hallo, also irgendwie sieht man die grauen Haare vom Stuntman. Genau, also tatsächlich, James Bond hat komischerweise graue Haare, während er von hinten gefilmt wird mit einem Vogel auf dem Kopf. Aber der Vogel auf dem Kopf ist natürlich ein lustiges Gimmick. Wie fandet ihr praktisch den Vorfilm, bevor es losgeht? Also fange ich mal an. Ich fand ihn nämlich richtig, richtig gut. Also tatsächlich, weil das war so, ich weiß nicht, das ist so typisch für mich Agenten-Thriller. Ne? Er steigt so aus dem Wasser, er geht in dieses Gebäude, du weißt nicht genau, was los ist. Er legt offensichtlich eine Bombe. Er geht wieder raus und dann kommt diese, es gibt 13 in diesem Film, glaube ich, die wirklich legendär sind. Das ist wahrscheinlich die unlegendärste. Aber er hat unter seinem Taucheranzug ein Smoking.
Yay. Ha. Total unzerknittert und fein gebügelt.
Genau.
Fantastisch, oder?
Wenn er das Ding aussieht. Absolut.
Ja. Also, das kann nur James Bond. Meine Damen und Herren, das kann nur James Bond. Genau, und dann geht's aber weiter. Ne? Er geht in die Kneipe und das ist so gut gemacht. So. Er hat die Zigarette im Mund, will sie so anzünden, guckt auf die Uhr und zündet sie genau in dem Moment an, wo die Bombe hochgeht. Ich hab's gefeiert, wie man heutzutage sagt. Tatsächlich, der Vorfilm hat mir sehr gefallen. Dann kommt im Vorfilm die Szene, die mir dann nicht so gut gefallen hat. Er geht, beobachtet eine Frau, die wütend durch die Gegend stampft, in ein Zimmer geht. Er geht ihr hinterher. Sie ist im Bad. Das ging echt schnell, muss ich sagen, für das, dass sie gerade durch die Tür gegangen ist. Aber okay, wer weiß, was dazwischen passiert ist. Er kommt so macho-Arschloch-mäßig rein, wirft ihr das Handtuch hin nach dem Motto, trockne dich mal ab, ich will mit dir schlafen, zieht seine Jacke aus. Und das war so der erste Moment in diesem Film, wo ich dachte, im Jahr 2025 und mit allen Sexismusdebatten, die man führen muss, das war irgendwie keine nette Szene. Dann gibt es eine gute Action-Szene danach, finde ich, wie der Typ noch stirbt. Also der Vorfilm insgesamt fand ich gut, die Szene mit der Frau nicht so ganz gelungen.
Ich dachte, es wären zwei unterschiedliche Frauen. Ich dachte, die Tänzerin wäre eine Frau, also die mit dem knappen Oberteil, der ihre Brüste kaum, also...
Was du wieder siehst, du hast bei Liebesgrüße aus Moskau auch schon Brüste gesehen, die ich nicht gesehen habe. Nochmal FSK 18 Freigabe. Ich weiß nicht, wo du hinguckst, aber...
Ja gut, sie hat mit den Brüsten gewackelt ohne Ende und also wo sollte man da sonst hingucken?
Auf das Kleid, das sie schwingt, weil sie wütend das Lokal verlässt.
Ja, das ist danach. Davor wackelt sie den Echt? Männern, ja genau, die da um sich herum sitzen, wackelt sie mit den Brüsten einfach hin und her. Und da guckt Bonn und dann kommt seine Zigarette und dann wird das alles gezündet und dann geht sie weg. Und dann habe ich gedacht, geht ihr einfach zu seiner üblichen
zur nächsten.
keine Ahnung.
Nee, ich glaube, das ist schon dieselbe. Das ist auch von der Darstellerin, es ist dieselbe.
Ja, von der Darstellerin ja, aber ich habe gedacht, die soll eine andere darstellen, weil ich dachte, das geht einfach viel zu schnell. Also,
zu schnell geht es tatsächlich. Genau.
Im Bad ist sie halber ausgezogen und also, naja, egal.
Genau. Du wolltest was sagen.
Ich wollte sagen, dass ich den Vorfilm auch total cool fand, aber ich finde den Film selbst, sage ich lieber nicht, wie ich den Film finde, der Vorfilm war schon sehr, sehr cool, hat bei mir sehr viel Lust drauf gemacht, weiterzuschauen und fand ich tatsächlich ein bisschen lustig.
Ja, bin ich dabei tatsächlich, so mit den One-Liner-Shocking so am Ende, also schon ein bisschen witzig. Auch, dass er sich nicht die ganze Zeit, er sagt zuerst nur Shocking, das ist danach kommt nochmal erst was Zweites tatsächlich. Ja, aber eben, was ich aber auch sehr sympathisch finde, ist, dass er sich dann eben nicht die ganze Zeit total ernst nimmt tatsächlich, weil das hätte es schon ein bisschen schwierig gemacht. Gerade auch mit diesen, also ich meine, da merkt man natürlich auch, dass der Film so in die Jahre gekommen ist, also diese Action-Szene, wie sie so gegeneinander kämpfen und ich denke so, Wow, der Film ist echt alt.
Maja, zum Glück hast du nicht Liebesgrüße aus Moskau gesehen. Die Action-Szenen da sind... ich fand den Kampf zwischen den zwei Männern eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
Später gibt es ja noch eine andere Kampfszene, die hat mir sehr viel besser gefallen. Ich fand, das konnte ich nicht so richtig ernst nehmen erstmal tatsächlich. Das fand ich eher belustigend, als dass ich gedacht habe, hey, da bin ich voll dabei.
Ja, Maja, dir stehen noch viele, viele James-Bond-Filme vor dir. ich fand tatsächlich auch, dass das war im Vergleich zu den anderen zwei, die wir bisher gesehen haben, war das nicht die schlimmste Action-Szene, Kampfszene, die wir gesehen haben. Genau, nee, das war schon. Was ich zu der Darstellerin noch sagen wollte, Caro, hast du sie erkannt?
Hajo, das war eine der Gypsy-Frauen, die Liebesgrüße aus Moskau.
Falsch. Es ist die Frau, die mit Karim Arimbey auf dem Sofa liegt, wenn
ja,
die Bombe
stimmt,
hochgeht.
Seine, genau, seine Frau oder Freundin oder wie auch immer. Oder wie
die Frau in dem Moment, die auf dem Kanapee liegt, als die Bombe hochgeht, genau.
Stimmt, ja. Ja, genau.
Ja, auch das ist ein Punkt. Rollen werden hier offensichtlich immer wieder mit denselben Frauen besetzt meistens. Komisch, ich sag's nochmal, ich bin so irritiert, dass sie eine wiederkehrende Figur wie Felix Leiter einfach durch andere Darsteller ersetzen. Da ist ihnen völlig egal. Aber irgendwie die Frauen, auch in anderen Rollen, aber immer wieder dieselben Frauen auftauchen. Warum? 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 Ich verstehe es nicht. Apropos wiederkehrende Elemente. Sollen wir über die Dinge reden, die bei James Bond immer wieder passieren oder eben auch nicht? Sowas wie, mein Name ist Bond, James Bond. Maya, sagt James Bond irgendwann in diesem Film, mein Name ist Bond, James Bond, und wo sagt er es, wenn er es denn tut?
Tatsächlich habe ich die Szene noch vor Augen, weil ich sie auch so lustig fand. War er da in diesem leinenknappen Teil auf diesem Balkon steht. Und dann, also ich meine, man kennt ja, also selbst ich, als obwohl ich keinen James Bond gesehen habe, kenne dieses Ding, ich bin Bond, James Bond. Und dann kommt er da mit diesem Leinenanzug um die Ecke und sagt, mein Name ist Bond, James Bond. Das fand ich genial.
Ja, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, so wir lachen jetzt drüber, aber vielleicht war das tatsächlich bezahlte Werbung. Also dieser Männerstrampler aus Leinen, der sieht heutzutage wirklich absolut lächerlich aus. Aber ich bin nicht sicher, ob das wirklich so als Witz, also wisst ihr, was ich meine? Also kann mir vorstellen, dass es 1964 gedacht wurde, das könnte der absolute Sommerknaller werden.
Aber ey, Sean Connery hat es auf jeden Fall voll gut rübergebracht. Der konnte es tragen.
Ich wollte gerade sagen, also dafür, dass es wirklich ein Leinenstrampler ist, oder? Stand es ihm gar nicht so schlecht.
Also auf jeden Fall. Wen sollte man darin ernst nehmen? Jetzt mal ernsthaft.
Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Er sagt das noch ein zweites Mal. Schweigen wieder. Okay, er sagt es, als er, besser gesagt, er versucht es zu sagen, als er Jill Masterson von der Straße gedrängt hat.
Ja, natürlich.
Genau, da geht er hin und sagt so, oh, my name is Bond, Jay. Und sie so, ja, fahr mich zur Garage, so, zack, zack.
Garage, ja.
Genau, das fand ich zum Beispiel total lustig, weil eben, ich mag in diesem Film diesen leichten Humor, wo du auch merkst, so ganz ernst nehmen sie sich nicht. Ne? Er versucht nochmal diese, ich bin Bond, James Bond, Masche, und sie so, ist mir doch egal. Fahre mich zur Garage. Sehr schön. So,
stimmt, ja.
Maya, nächste Frage an dich, weil du bist ja neu und du musst wissen, wann und ob, sagt James Bond. Ich hätte gerne einen Wodka Martini, geschüttelt, nicht gerührt.
Ja, auf dem Flugzeug natürlich, im Flugzeug.
Korrekt.
Was auch eine sehr merkwürdige Geschichte ist. Also warum fliegt da eine vor und er kriegt so ein ganzes Passagierflugzeug mit nur Frauen an Bord für sich alleine, nicht gefesselt, gar nichts, kriegt sogar seinen Koffer, darf sich in Ruhe umziehen, rasieren und alles machen, was da lustig ist und kriegt sogar seinen berühmten Martini kredenzt.
Goldfinger hat einfach Stil.
Na, ich verstehe.
Ja, tatsächlich, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber muss man ja auch nicht. Es ging ja darum zu zeigen, filmtechnisch oder drehbuchtechnisch gesprochen, man will eben Miss Galore einführen. Und das in dieser ganz besonderen Umgebung, weil sie ist ja Pilotin. Und deswegen so dieses, um vielleicht auch zu zeigen, Goldfinger hat einfach wirklich Geld. Ne? Er kann sich irgendwie zwei Privatjets leisten, die hintereinander fliegen. Ich weiß es nicht. Macht nicht so ganz Sinn, aber genau an der Stelle sagt er eben, er hätte gerne einen Wodka Martini.
Nein.
So.
Falsch. Er bestellt einen Martini. Der sagt nie und niemals Wodka-Martini. Er bestellt einfach einen Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Genau. Aber es versteht sich, dass es ein Wodka-Martini ist. Sagen tut er aber nur Martini.
Okay. Ja, das kann durchaus sein. In meinen Notizen steht hier Wodka-Martini. Aber wir wissen ja, Michael erzählt in diesem Podcast unter anderem manchmal so geniale Sachen wie, habe ich übrigens schon erzählt, dass ein Fleming für den Secret Service gearbeitet hat?
Das wird ein Running Gag hier.
Das wird ein Running Gag, meine Herren, wie kann man denn das erzählen? Aber gut. Also Maya, er hat nicht für den Secret Service gearbeitet, falls du die Folge davor noch nicht gehört hast. Genau, ja. Dann gibt es noch eine Sache, auf die man eventuell achten kann, wenn man es denn tut. Die Frage geht jetzt einmal an Caro. Wird ein Hut geworfen? Wenn sich jetzt alle fragen, warum fragt Michael, ob ein Hut geworfen wird? James Bond kommt ja oft in das Büro von Moneypenny und wirft einen Hut oder eben nicht.
Nein,
Maya, vielleicht weißt du es.
Diesmal wird kein Hut geworfen. Es wird ein Hut aufgehoben, oder? Der
die Moneypenny wirft den Hut diesmal, ne? Das war...
Tada, das war also, diesmal der Gag. Genau, auch da wieder. Sie nehmen sich nicht so ganz ernst. Es ist nämlich so, er kommt aus dem Büro von M mit der Besprechung. Ey, sie haben Mist gebaut so mit der Frau. Genau, und dann geht er zum Hutständer und nimmt den Hut und sie nimmt den Hut ab und wirft ihn auf den Ständer. Und ich dachte so, boah.
Ja.
Stimmt. Ja, ich mag den Film. Also in vielen Bereichen mag ich den Film tatsächlich.
Habe ich auch nur in Erinnerung, weil ich gedacht habe, es muss bestimmt irgendein Probe sein oder sowas, weil der hat den so geworfen und er blieb da so hängen. Ich dachte, das kommt bestimmt nochmal wieder in den anderen Filmen.
Hey, Maya, du hast es durchschaut. James Bond hat wiederkehrende Elemente oder auch nicht. Und dieser werfende Hut tatsächlich ist eins davon. Ich sage es immer noch, ich frage mal James Bond Neulinge. Wie findest du, sieht James Bond mit einem Hut aus?
Sean Connery kann alles tragen, insofern.
Ich sehe schon, ich bin hier mit zwei Sean Connery-Fans unterwegs, ganz eindeutig. Ich weiß auch nicht, warum. Für mich ist James Bond völlig hutlos. Also egal, wie gut der Schauspieler aussieht. Nein, Hut. Okay, aber ja, tatsächlich, Moneypenny wirft den Hut. Habt ihr noch was? Also ich habe noch ganz viel, aber wollt ihr noch was zu Hüten, wiederkehrenden Elementen?
Ich wollte über Frauen sprechen, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Moment ist.
Warten wir noch kurz. Warten wir noch kurz, bevor wir das Fass aufmachen. Ich würde gerne über ein paar andere lustige Dinge erzählen. Ist euch aufgefallen, dass Sean Connery in diesem Film zum allerersten Mal ein Toupet trägt?
Aufgefallen ist es mir nicht, aber ich hatte es schon sehr, 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 sehr früh gewusst, dass er ein Toupet getragen hat bei den allermeisten Filmen. Deswegen wusste ich das, aber ja, so vom Sehen her, wenn man nicht drauf achtet, hätte ich gesagt.
Es ist auch tatsächlich so, war nicht seine Entscheidung, das war mehr oder minder ein Agreement mit den Produzenten. Die fanden das irgendwie schon wichtig, dass die sehr männliche Figur James Bond volles Haar hat. Deswegen das Toupet. Aber tatsächlich hat es getragen. Genau, dann habe ich noch, der Film hat tatsächlich einen Oscar gewonnen. Wusstet ihr das?
Nee, echt?
Ja, beste Toneffekte oder Tonschnitt, weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, Toneffekte hat er gewonnen. Ich glaube, heutzutage heißt das Tonschnitt. Genau, und er hat noch einen Spezialpreis bekommen, weil er die Helikopterkamera weiterentwickelt hat. Haha, das erklärt vielleicht auch ein bisschen diesen Werbeflug über Miami am Anfang.
Mhm. Der Bildstabilisator war kaputt.
Ich wollte gerade sagen, also nachdem ich gelesen habe, der hat einen Oscar für die Helikopterkamera gewonnen, für die Weiterentwicklung, habe ich gedacht, oh mein Gott, wie schlecht müssen die davor gewesen sein, weil das war schon so ruckel, 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 ruckel. Aber ja.
Ja, das war schon.
Genau. Und, also tatsächlich, das sah so aus wie ein Werbefilm und es gibt diese Szene, wo Oddjob, also der Butler von Goldfinger, Mr. Solo, zu der Schrottpresse fährt. Da gibt es zwei, drei Szenen, das finde ich auch super lustig. Die sehen so aus wie bezahlte Werbung. Die Kamera schwenkt zu rechts auf ein ganz großes Schild von ey, Mega Drive-In, bla 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 und macht das Ganze nochmal. Und Felix Leiter und sein Kumpel, die hängen die ganze Zeit vor KFC rum.
Wollte ich gerade sagen, die sind bei Kentucky Fried Chicken.
Jetzt hast du es ausgesprochen. Also, Kentucky Fried Chicken, schickt uns bitte Geld. Ja, also genau. Also manche Szenen sind, glaube ich, absolutes Product Placement. Also es kann irgendwie kein Zufall gewesen sein, dass dieses Drive-In, Drive-By-Ding zweimal auftaucht. Aber er hat einen Oscar gewonnen, tatsächlich. Damit bin ich zumindest bei den Highlights, die ich noch nebenher gefunden habe. Es gibt noch zwei Punkte, die ich habe, die sind unvergesslich und was geht gar nicht. Aber Caro, hast du noch irgendwelche Fun Facts zu diesem Film?
Fun Facts?
Sowas wie, habt ihr den Bentley gesehen? Wusstet ihr eigentlich, dass der Aston Martin in dieser Kombination nur 1964 gebaut wurde?
Wusstet ihr, dass die tatsächlich den Aston Martin haben kaufen müssen von Aston Martin?
Ja. Nein, echt?
Ja. Aber nach dem Film, weil der so erfolgreich war und weil natürlich Aston Martin in aller Munde war, haben sie nie wieder einen Aston Martin kaufen müssen. Aber genau, ich glaube, es waren sogar zwei Stück, die haben sie erworben vor oder für den Film. Genau, und haben sie bezahlen müssen erstmal.
Die Zeiten ändern sich. Ich möchte nicht wissen, wie viel die deutschen Autobauer für die anderen Filme ab den 90ern gezahlt haben, um da reinzukommen. Nee, das wusste ich tatsächlich nicht.
Ja, ja. Genau. Ich habe gelesen, dass das Auftreten von Q tatsächlich mehr oder weniger spontan entstanden ist. Diese Stimmung von wegen, du bist nur so ein kleiner, unerzogener etwas und machst alles kaputt hier. Genau, dass das gar nicht so vorgesehen war. Dass er so sozusagen diese Einstellung hat zu James Bond. Und die haben sich im Film oder beim Drehen so immer mal wieder so ein bisschen wie reingesteigert, die beiden, und dann hat man das so belassen.
Dafür ist es gut geworden, tatsächlich.
Ja, finde ich auch, ja.
Dann müssen wir natürlich noch über das wahrscheinlich legendärste James Bond-Bild aller Zeiten sprechen. Es ist eine Frau, sie liegt auf einem Bett und sie ist mit Gold überzogen. Ist absolut klassisch geworden, war auch, glaube ich, auf dem Time Magazine das Bild, also auf jeden Fall auf irgendeiner wahnsinnig wichtigen Zeitschrift. Wurde sehr, sehr oft in anderen Filmen, auch in der James-Bond-Reihe nochmal aufgegriffen. Ja, sollen wir das Fass aufmachen, reden wir über die Frauen in diesem Film?
Ich habe erstmal zu den Frauen einen positiven Fact.
Oh.
Ja, und das muss man, glaube ich, schon aussprechen. Fangen wir vielleicht mit den positiven Dingen an. Honor Blackman war 39 Jahre alt, als sie bei diesem Film mitgemacht hat. Und sie war tatsächlich älter als Bond.
Tatsächlich? Sehr schön. Ja. Das freut mich. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Siehst du mal an.
Ja.
Und ich habe gar nicht damit gerechnet.
Ja, weil wir haben ja schon gesagt, die Frauen sind, ja, sehen und sind meist so etwas jünger als Bond selbst. Aber nee, sie ist tatsächlich 39 gewesen und älter als Sean Connery.
Okay.
Und das finde ich super. Also ist schon mal ein positiver Aspekt.
Also abgesehen von diesem furchtbaren Namen, Pussygalore, wer hat sich diesen Namen ausgedacht und warum, ehrlich? Aber abgesehen von diesem Namen, immerhin fällt sie ihm nicht gleich zu Füßen, sobald sie ihn sieht. Ich finde, es ist auch gar nicht schlecht, zumindest schon mal. Also im Gegensatz zu allen anderen Frauen, die sofort so sind, oh, James Bond, oh yes. Ist sie ja zuerst so, ja nee, also danke, erstmal nicht.
Das stimmt tatsächlich. Hat aber den Hintergrund und wie formuliere ich denn das jetzt am besten? Also, das hat den Hintergrund, dass die Buchvorlage sagt, sie ist lesbisch. Und,
oh mein Gott, das macht es so viel schlimmer.
Yes.
Oh no.
Genau, also ich habe mir den Film jetzt extra nochmal explizit angeguckt und darauf zu achten, gibt es irgendwelche Hinweise, dass das thematisiert wurde oder nicht? Ich habe keine Ahnung, da bin ich vielleicht das falsche Zielpublikum. Ich habe nicht wirklich was gefunden. Aber in der Buchvorlage zumindest ist sie lesbisch, was das Ganze, wie gesagt, sehr, sehr viel schlimmer macht. Am Ende ist es trotzdem der erste Kuss und sie verfällt ihm wieder. Aber bis dahin kann man es, weiß ich nicht, vielleicht positiv formulieren. Ich weiß auch gar nicht, ob die Filmrolle angelegt wurde, dass sie lesbisch ist.
Bei der Szene, wo sie sich zum ersten Mal treffen im Flugzeug, ist Miss Galore gar nicht so angetan von James Bond. Und sie sagt auch zu ihm, I'm immune. Und ich denke, das ist eine Anspielung auf, du kannst gar nichts machen, weil ich werde es nie und nie wieder und niemals. Ja.
Ja, also Die Szene habe ich tatsächlich auch mir angeguckt, dachte, okay, das könnte man so als Hinweis nehmen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Es ist,
ich weiß es auch nicht. Aber ich dachte, das ist zumindest so ein, könnte man als Statement nehmen, dass sie das vielleicht damit sagen wollten. Dann die Szene, wo sie mit Goldfinger draußen sitzen, vor dieser Pferdefarm, Rennbahn, wie auch immer, wo Goldfinger ihr sagt, dass sie bitte James Bond zufrieden und glücklich stellen machen soll. Ja.
Oh ja.
Da fängt an. Dann sagt sie, dann versucht ihr auch ihr die Hand so ein bisschen zu streicheln oder zu greifen. Ja. Und dann sagt sie auch zu ihm, ja, ich werde auf eine einsame Insel ziehen und da werde ich ein Schild drauf machen, no trespassing. So nach dem Motto, bis hier und nicht weiter. Und ich wusste auch nicht, ob das nur direkt in Bezug auf Goldfinger war oder ob das auch so eine Anspielung sein sollte auf dieses, sie ist vielleicht lesbisch, aber ja, nee, die Frauen. Also umso schlimmer, wie gesagt, auch vielleicht hat man das sagen wollen oder auch nicht, aber wenn ja, ist es schlimm, dass sie ihm trotzdem, also dass sie mehr oder weniger, die ersten Küsse werden immer erzwungen.
Ja, ne? Also genau, es ist ja nicht so, dass sie ihn dann freiwillig küsst und verfällt, sondern tatsächlich, er wirft sie zu Boden nach einer leichten Rangelei, genau, die vielleicht noch ein bisschen lustig, zumindest musikalisch lustig unterlegt ist, aber genau, dann zwingt er sie zu Boden, küsst sie und schwupp.
Und dann wechselt sie die Seiten und das finde ich schon ganz schlimm, ja.
Also, aber alles an dieser Szene, jetzt mal ernsthaft, das kann er da nicht machen. Er soll der Held sein und der ringt sie zu Boden mit physischer Gewalt und sie wehrt sich gegen ihn. Also, das geht gar nicht. Also, ist mir egal, was sie danach machen, dass sie danach angeblich glücklich ist. Das ist ja unglaublich.
Ja, tatsächlich. Das, das ist wirklich die dunkle Seite der 60er bei den James-Bond-Filmen. Das kann man leider nicht anders sagen. Das ist absolut fürchterlich, ist ein absolutes No-Go und es ist jetzt tatsächlich nach Liebesgrüße aus Moskau das zweite Mal, dass das in einem Film von James Bond gezeigt wird, dass er eben sich mit Gewalt eine Frau nimmt. Absolut nicht gut. Das ist auch etwas, das mich an diesem Film wirklich gestört hat. Das ist auch diese Szene, ich fand den Vorfilm ja noch okay, da fand ich okay, er schlägt die Frau und lässt sie so liegen, naja, okay, und dann kommt dieses Hotel in Miami, er wird massiert, steht so auf und dann gibt es diesen Dialog mit Felix Leiter, wo er die Frau einfach so echt so, Dummchen, geh mal weg. Und ich dachte so, oh mein Gott, dieser
Männer
Film.
Männer reden jetzt.
Man Talk, genau, ja, absolut korrekt. Er sagt so, ey, go away, Man Talk. Ja, also,
ja, und dann,
boah.
Und dann den Popoklatscher.
Stimmt auch noch,
um
ne?
Um das Ganze noch.
Oben drauf, oben ja, drauf. Also,
boah,
das
ich
geht
war
ja
wirklich
gar nicht.
So.
Und in dem Vorfilm ist es so, dass er auch die Frau in der Badewanne oder im Bad oder wie auch immer, wie sie ist, auch ein bisschen zwingt, ihn zu küssen. Ja. Also es fängt schon damit an, ja. Also er umarmt sie so richtig und hält sie fest und dann zwingt er sich sozusagen an ihre Lippe. Ja. Und wie die Flight School, der fliegende Zirkus von Miss Galore.
Miss Galore's Flying Circus, ja. Yeah.
Sorry, genau. Wie die dargestellt werden auch.
Oh, wow.
Okay, die Spitzenbustiers waren, glaube ich, zu der Zeit total in, aber...
Ja. Zumindest bei den Kostümdesignern von James Bond in diesem Film, ja. Es ist ja nicht nur das, also wie sie optisch gezeigt werden im Film. Musikalisch gibt es ein Hinterherpfeifen. Als die erste Pilotin aus dem Flugzeug steigt, kommt ein... Und ich so, oh mein Gott, wirklich? Ernsthaft? Es war wirklich so ein musikalisches Hinterherpfeifen. So, was? Das machst du doch nicht.
Ja.
Okay, 1964 hat man das offensichtlich gemacht und es ist einer der beliebtesten James-Bond-Filme, aber das ist absolut fürchterlich und das ruiniert mir diesen Film. Das war wirklich so, ich dachte, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Schlimm.
Ja, und auch Jill Masterson auf dem Balkon, der wird auch zum Kuss gezwungen, also wo er mehr oder weniger die Lehne hochklappt und also es ist.
Er dringt auch gleich in ihre Privatsphäre ein, ne? Wie man so schön sagt. Er beugt sich so rüber um das Mikro und den Dings, ich gucke hier mal durch das Fernrohr so. Ne? Also, nee, ja, alle Frauen, die gezeigt werden in diesem Film, werden entweder so als Spielzeug gezeigt oder als Dummchen. Auch zum Beispiel die Stewardess, die ihm den Martini bringt, auch die wird ja so, keine Ahnung, asiatisch unterwürfig gezeigt, so, die auch immer so trippeln muss. Und es ist, also,
ja.
Wirklich. Ja. Ich mochte den Film, bis ich ihn nochmal angeguckt habe.
Ja, das Frauenbild ist furchtbar. Also das, was sie da damit gemacht haben oder dargestellt haben, das ist wirklich unglaublich.
Ja, also vieles hätte ich vielleicht sogar ein bisschen auf die Zeit schieben können, noch so ein bisschen. Aber diese Szene dann eben mit Miss Galore da in dieser Scheune, da ging einfach gar nichts mehr. Da konnte man nicht mehr sagen, er ist der Good Guy in der Szene. Ich habe ihn so angeschaut und habe gedacht, mein Freund, du sollst offiziell hier der Held sein, schon vergessen.
Absolut richtig. Das gibt sowas von Minuspunkten bei diesem Film. Und es ist auch tatsächlich einer der ganz großen Handlungsplots, die nach hinten losgehen. So dieses, dass sie am Schluss aufgrund des, ich habe mit James Bond geschlafen, die Milliarden sein lässt und die Menschheit rettet. Also schon eine dünne Argumentation, finde ich. Aber ja, hey, Storyplots. Wem erzählt man da was bei James Bond?
Wollte ich gerade sagen, es ist ein Actionfilm und da dürfen wir nicht nach dem Sinn fragen. Also jetzt, wie gesagt, wechsle ich so ein bisschen das Thema von den Frauen weg. Ja, das, was wir vorhin so besprochen haben, man hätte ja Bond 1000-mal umbringen können, so gefühlt, hat es aber nicht gemacht. Wie gesagt, das ist alles sinnlos und ich finde, bei Actionfilmen muss nicht unbedingt alles Sinn ergeben und stimmig sein, aber insgesamt die Stimmung muss passen, finde ich. Und letztendlich, wie gesagt, bis auf diese Tatsache mit den Frauen, das hat mich auch sehr, ja, wie soll ich das beschreiben, ein bisschen, also wenn man die Filme immer und immer wieder wachsamer anguckt, dann stellt man wieder fest, okay, das habe ich nicht so richtig wahrgenommen gehabt das letzte Mal und das auch nicht und das auch nicht und dann kriegt man so ein bisschen größere Augen. Genau, ja, sonst fand ich den Film an sich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Vielleicht gehen wir da darüber zu dem Thema. Darüber, wie fanden wir den Film?
Ganz kurz noch tatsächlich. Das ist auch mit einer der Gründe, warum ich mich sehr, sehr freue, dass Maya heute dabei ist, weil wir sind ja Fans. Wir, also Caro und ich, wir gucken schon seit Jahren die Filme immer wieder und so. Und mir geht es genauso wie dir, Caro, seit wir gesagt haben, wir machen diesen Podcast und wir gucken jetzt mal die Filme genauer an, fallen einem so Dinge auf, wo man wirklich, also die ersten 10 Minuten saß ich, glaube ich, wirklich mit offenem Mund da, weil ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Also was? Und ja, das Schöne ist ja, Maya sieht das zum ersten Mal und hat gleich erkannt, ey, was ist das denn? Während wir so 10, 20 Jahre gesagt haben, ey, super Film, da geht ja gar nichts drüber hier. Ja, also spannend. Dann tatsächlich können wir sehr, sehr gerne, ich habe noch eine Quizfrage. Okay, dann machen wir jetzt schnell die Quizfrage.
Okay.
Also, geht an euch beide natürlich. Was denkt ihr, warum wurde der Film 1964 in Israel verboten? Der wurde also tatsächlich zum Start nicht gezeigt. Warum?
Dazu habe ich was gelesen, also beantworte ich die Quizfrage nicht. Das habe ich.
Hau rein.
Nee, das hatte irgendwas damit zu tun, doch wegen dem. Wegen dem Schauspieler, dem deutschen Schauspieler. Korrekt. Dass der irgendwelche Connections zu den Nazis gehabt haben könnte oder selber einer gewesen sein könnte. Aber sie haben es irgendwann widerlegt tatsächlich, weil da, glaube ich, eine jüdische Familie tatsächlich aufgenommen und geschützt hat, nenne ich es mal, versteckt hat.
Genau, tatsächlich, exakt das. Nee, aber dafür sind die Quizfragen ja da. Es geht ja nicht darum, dass man sein Wissen zurückhält, sondern haus raus. Normalerweise sage ich 3 Worte und Caro hat die Quizfrage beantwortet oder sie beantwortet sich schon mit ihrem Wissen lange, bevor ich überhaupt auf meinem Zettel am Thema Quizfrage ankomme. Also ja, es war tatsächlich so, Gerd Fröbe hat eine NS-Vergangenheit und die israelische Regierung hat gesagt, nö. Und dann tatsächlich hat sich das ein bisschen geklärt, dass er zwar in der NSDAP war, der Partei, aber eben tatsächlich eine jüdische Familie, er und seine Familie versteckt hatten. Krass. Deswegen 1965 kam der Film ins Kino. Sehr schön. Habe ich dich mal überrascht mit der Quizfrage, Caro. So, ja, so wird das was. So wird das was. Das ist jetzt das neue Highlight. Dann, wer will denn zuerst sagen, wie ihm der Film so insgesamt gefallen hat? Lassen wir doch den Gast mal anfangen. Maya, dein erster James-Bond-Film von Minute 1 zu Minute 12. Dann hast du kurz weggeschaut, weil der Vorspann lief. Und dann ab Minute 13 bis Minute 107. Wie hat dir der Film gefallen?
Ich muss sagen, er hat mich grundsätzlich gut unterhalten. Er hat mir schon Spaß gemacht. Ich finde eben dieses, dass er sich leicht immer nicht ganz selbst ernst genommen haben. Und der Sean Connery hat den James Bond schon ziemlich cool gespielt zusammen. In Kombination dann eben mit dem, wie heißt er nochmal, Gerd Fröbe oder so?
Gerd Fröbe.
Der Goldfinger halt. Ich nenne ihn einfach mal Goldfinger, das ist einfacher. Jedenfalls zusammen mit dem Goldfinger, also die Interaktion zwischen den beiden hat mir tatsächlich auch immer sehr gut gefallen, wann immer die zusammen auf dem Screen waren und am Anfang. War es auch recht fast-paced, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann ist er gefangen genommen worden, dann wurde es ein bisschen langsam, finde ich tatsächlich. Mhm. Also diese ganze Szene, also ich weiß schon, der Bösewicht muss seinen Plan erklären. Und dann hat der Bösewicht seinen Plan erklärt und ich denke, also er hat alle kommen lassen, das verstehe ich. Aber warum erklärt er jedem Deppen von Dienst in diesem Raum seinen Plan, um sie danach alle umzubringen?
Noch besser, warum separiert er den einen, den er extra umbringt, um sein Auto zu schrotten und das Geld zu quetschen, so anstatt dem einfach zu sagen, hey, ich hole ihr Geld, warten Sie mal ganz kurz, alle in diesem Raum, niemand geht raus und das war's. Ne? Also ja, klar, und wie er es zeigt, ne, ich habe hier Billardtisch, der dreht sich um und hier die Platte fährt da hoch und dieses Modell von Ford Dox, ey, das hat 1 Million gekostet, aber ich kann es euch zeigen. Und auch das tatsächlich passt aber, finde ich, in diesem Film, weil Goldfinger, wie gesagt, fliegt auch mit 2 Flugzeugen hinterher. Also, der Mann hat Stil. Also,
total. Es hat schon irgendwie gepasst und trotzdem war es so unnötig, dass ich ein bisschen drüber gedacht habe. Aber, also wie gesagt, darüber habe ich dann schon wieder gedacht, aber die ganze Szene, wie er den anderen extra umgebracht hat, fand ich tatsächlich völlig unnötig. Also, diese ganze Szene, das hat mir einfach viel zu lange gedauert, bis sie ihn dann irgendwo hingebracht haben, bis er dann irgendwann mal umgebracht worden war, bis dieses Auto mal kaputt war und ich dachte, okay, also er hat sich echt viel Mühe zu geben, zu zeigen, dass er auch keinen Wert auf ein teures Auto legt, sondern das halt einfach auch mal eben verschrotten lässt. Aber war alles ein bisschen langsam für mein Dafürhalten. Aber okay, tatsächlich hat danach wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen. Also danach wird es wieder besser irgendwann. Also ich meine, James Bond hat sich ja dann irgendwann wieder eingebracht und war dann doch wieder auch dabei und so. Und tatsächlich so diese ganze letzte Minute dann in Fort Knox tatsächlich hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Also da dieser Kampf dann zwischen ihm und dem Oddjob tatsächlich, der hat mir sehr viel Spaß gemacht im Gegensatz zum Anfang. Den fand ich viel, da war ich viel mehr dabei. Das hat irgendwie Stil gehabt, keine Ahnung. Das war irgendwie cool. Und auch, dass er dann zum Schluss dann die Bombe nicht entschärfen konnte, sondern dann davor stand und dachte, und dann kommt der andere und macht einfach Klick.
Genial. Ja, das war.
Fand ich super.
Ich sag ja, der Film nimmt sich eben nicht ernst. Und genau das ist wieder so eine wunderbare Szene, die du beschreibst. Ja. Das stimmt. Da musste ich auch beim dritten Mal fast hintereinander gucken, weil ich hab den ja zweimal jetzt hintereinander gesehen. Musste ich immer noch lachen. Also tatsächlich, das ist sehr schön, ja.
Ist euch aufgefallen, dass die Bombe bei was wohl 007 anhält?
Was? Bei 007? Das ist ja.
Welche Überraschung, hä? Ja. Und Fun Fact, den ich gelesen habe. Ja, Fun Fact. Das haben sie nur verändert, weil es halt 007 ist im Film. Eigentlich sollte er ursprünglich mal bei 003 anhalten. Und es gibt da auch eine Referenz von James Bond tatsächlich. Da sagt James Comery sowas wie, er war nur noch 3 Ticks davon entfernt, sein Ziel zu erreichen. Das ist im Skript, ist es im Film drin geblieben, dass er eigentlich bei 3 Sekunden anhalten sollte.
Stimmt.
Aha.
Stimmt. Es gibt übrigens...
Yep.
Sehr gut. Perfekt.
Ich lerne immer und immer wieder was Neues hier.
Ja, faszinierend. Wir müssen mehr Leute einladen. Also ich bin jedes Mal geflasht, was Caro alles weiß. Jetzt Maya, die zum allerersten Mal einen James-Bond-Film gesehen hat, hat gleich die Super-Facts am Start. Es gibt einen James-Bond-Film, da hält es, glaube ich, bei 003 an.
Okay. Ich habe einen interessanten Fact gelesen. Und zwar, das war ein Zufall, dass ich das gelesen habe, weil ich habe eigentlich nach was anderem recherchiert, egal. Auf jeden Fall.
Ich bin gespannt.
Ja, Shirley Bassey hat das Lied gesungen und sie war im Studio zusammen mit ein paar junge Leute, und zwar ein Gitarrist und ein Bassist. Und wisst ihr, wer die waren?
Gitarrist und Bassist 1964. Warte, Paul McCartney und George Harrison.
Nein. Jimmy Page und John Paul Jones von Led Zeppelin.
Wow.
Ja, und also, man hört die akustische Gitarre vom Jimmy Page am Anfang, bevor sie anfängt mit den Lyrics, genau.
Das, ich frage mal für Anfänger, da gibt es eine Gitarre? Okay. Krass. Ja. Jimmy Page, genau. Und den anderen Namen habe ich schon längst wieder vergessen. Ich bin tatsächlich kein Led Zeppelin-Fan. Die haben da mitgespielt.
Genau, cool. Und die waren, glaube ich, total jung. Ich weiß nicht, keine Ahnung, unter 20 oder so vielleicht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt die waren, aber ich glaube schon unter 20. Und genau, die waren im Studio mit ihr und haben dann dieses Lied aufgenommen. Ja, fand ich cool.
Ja, das stimmt. Die Welt ist klein manchmal.
Gut, ich habe sonst nichts zu berichten.
Was, wie dir der Film gefallen hat?
Ach so, ja. Ich habe,
wenn du willst. Also du musst nicht, du kannst auch sagen. So.
Ich bin schon wieder irgendwo weiter weg mit den Gedanken. Wie hat mir der Film gefallen? Dieses letzte Mal, wo ich den Film gesehen habe, also jetzt unmittelbar vor dieser Aufnahme für unser Podcast, war ich totaler Fan und total begeisterter Fan von diesem Film. Und wie gesagt, jetzt dieses letzte Mal, der ist mir ein bisschen etwas ekliger geworden. Aber wie gesagt, es lag einfach an diesen ganzen Frauenszenen, glaube ich, die sind mir einfach zu schwer bekommen. Aber an sich, ich hatte den immer super gut in Erinnerung und ich habe auch festgestellt, wie du sagst, Michael, dieser Humor, den er hat, diesen Hintergrundhumor, dass sie sich nicht ernst nehmen und auch diese Bösewicht, der so gut schauspielert, dass er noch nicht mal so tun muss, also irgendwas tun muss. Also ich muss böse sein oder hier der kräftige, machtvolle, wie auch immer. Nee, der spielt es einfach so wie leicht aus der Hand und so. Ich finde zum Beispiel so viele tolle Sachen, wie die das dargestellt haben mit Fort Knox und so, fand ich genial. Also ich mit dem ganzen Gold und innen drin und überhaupt. Also ich fand, es gab so viele schöne, tolle und actionmäßige Aspekte. Aber wie gesagt, der ist mir einfach ein bisschen zu schwer bekommen.
Verstehe ich durchaus. Ich habe noch einen Fakt, wo du gerade Fort Knox gesagt hast, den habe ich gelesen, aber ihr vielleicht auch. Niemand wusste 1964, wie Fort Knox von außen oder von innen aussieht. Das heißt tatsächlich reine Fiktion und der Setbauer hat innen drin das einfach so gestaltet. Man weiß tatsächlich nicht, war er nah dran oder war er nicht dran, aber tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es in der Zwischenzeit Bilder von Fort Knox gibt. I don't know, aber 1964 wusste das tatsächlich niemand. So, und dann darf ich noch kurz sagen, eigentlich muss ich nur sagen, Caro, ich sehe das genau wie du. Ich bin reingegangen, als wir gesagt haben, wir machen diesen Podcast und ich wusste, Goldfinger, hey, das ist der absolute Burner, das ist ein Mörderfilm, da freue ich mich voll drauf. Ich weiß gar nicht, wie lange ich Maya bequatscht habe. Ey, du musst bei diesem Film anfangen. Wir haben die Aufnahme verschoben. Maya, du musst dabei sein. Der ist so gut, der ist so gut. Das wird dein erster Bond, der ist so gut. Es tut mir ein bisschen leid, dass das jetzt dein erster Bond geworden ist, weil das mit den Frauen, das ist schon, das ging mir genauso. Wie gesagt, ich saß, glaube ich, die ersten 15 Minuten nur mit offenem Mund da und dachte, oh mein Gott, wieso ist mir das all die Jahre nicht aufgefallen? Das gibt, ja, ruiniert ein bisschen den Film für mich und zu Recht. Also das darf man auch nicht kleinreden oder sagen so, ja, also das ist ja 1964, das geht ja schon. Nee, geht eben nicht. Also tatsächlich, das muss man klar bekennen. Es freut mich ein bisschen tatsächlich, Maya, dass dir der Film trotzdem ein bisschen zumindest Spaß bereitet hat. Ich hatte ein bisschen Angst, dass du, nachdem ich ihn mir angeguckt habe, dachte ich so, oh mein Gott, was habe ich gesagt? Maya, guck dir diesen Film an, der ist mördermäßig. Aber hey, Es ist 1964, es ist James Bond. Es gibt immer noch Sachen, die wir sehr mögen. Ich mag vor allen Dingen wirklich diesen Humor in diesem Film. Und eine meiner Lieblingsszenen ist wirklich diese ältere Dame, die aus dem Häuschen kommt vom, glaub, Kartoffelschälen oder Abwaschen, die Schranke öffnet und du denkst so, ah ja, sie macht diesen Knicks und lächelt und James Bond flieht mit dem Auto, fährt auf die Schranke zu und die ältere Dame steht mit der MG da und mäht ihn einfach mal nieder. Und ich so, oh mein Gott, ist das lustig. Sehr schön. Also, wie gesagt, der Humor, ich finde, was Maya gesagt hat, die Geschwindigkeit des Films finde ich auch ganz angenehm. Er ist auch, glaube ich, komprimiert mit 97 Minuten. Ich mag vor allen Dingen diese Einfachheit der Story. Wirklich, da ist ein sehr reicher Mensch, der einfach denkt so, ey, wenn ich die Goldreserven hier vergifte, dann steigt das, dann ist das gut für meine Goldreserven. Ich werde noch reicher. Easy peasy. Also mich hat der Film von den allen Punkten und er hat mich sehr, sehr, sehr verloren bei allen Frauen, die gezeigt werden, auf die Art, wie sie gezeigt werden und was mit ihnen passiert. Ich wusste schon vorher, dass Miss Galore einen fürchterlichen Vornamen hat, aber ja. Ja, gut, dann sind wir, glaube ich, auch schon ganz schön lange unterwegs heute. Dann gibt es noch das Ranking, das wir durchführen können. Maya, bei dir ist das ja recht einfach. Aber vielleicht, ne? Ich meine, das ist dein erster Bond, der steht also an Nummer 1. Aber wir haben immer so ein Ranking. Würde man ihn von Filmen, die man so mag, vielleicht nimmst du einfach Referenz von anderen Filmen, so würdest du sagen, das war ein guter Film, es war so ein mittelguter Film oder war es ein schlechter Film?
Also er hatte schon unterhaltsame Elemente nach wie vor, von daher... Ja, es ist schon ein bisschen schwierig insgesamt. Ich bleibe wahrscheinlich eher bei mittelgut bis, ja, unterhaltsam.
Okay, hey, das ist ja, also wie gesagt, ich habe gefragt, ob du mit warst, nicht, dass du uns hier bestätigst und sagst, super, ey, der Bond-Film, der Beste und ihr seid die besten Hosts, die man je gesehen hat. Nein, es ist ja tatsächlich, genau, ich verstehe es wirklich. Genau, Caro, dein Ranking.
Wie wär's, wenn du anfängst diesmal?
Ich fange an. Alles klar. Ja, das ist ja Film Nummer 3, also das Ranking ist noch ein bisschen beschränkt. Vor dem Wiederangucken mit einem Notizblock und Notizen machen und offenem Mund über alles Mögliche, worüber wir gerade geredet haben, hätte ich Goldfinger weit vor Liebesgrüße aus Moskau gesetzt. Weit. Ist nicht mehr so. Also Liebesgrüße aus Moskau ist sehr viel stärker. Maya, Schauempfehlung, schau dir mal den Vorgänger an, Liebesgrüße aus Moskau. Mal gucken, was du dazu sagst. Also bei mir ist es tatsächlich, boah, ganz, ganz, ganz knapp würde ich ihn noch in oberes Ranking setzen, aber einfach nur, weil ich den Rest drumherum sehr mag an diesem Film. Der Bösewicht ist, das kann ich jetzt schon sagen, meine absolute Nummer 1. Besser wird's nicht mehr. Also Gerd Fröbe spielt den Bösewicht, das wird für mich keiner mehr toppen. Javier Bardem war gut, Gerd Fröbe sehr viel besser. Deswegen, also ich ranke ihn noch oben, aber unter, auf jeden Fall unter, Liebesgrüße aus Moskau. Und er ist besser als Dr. No. Insofern, ja, ich setze ihn mal noch nach oben, aber mit einem
Ja, mir geht's genauso. Also ich glaube, ich habe diesen Film sehr... Ich will nicht sagen geliebt, aber schon, ich war immer sehr begeistert von Goldfinger. Der hatte ihn sehr gut in Erinnerung und wusste, ja, das mag ich, das macht mir Spaß und gucke ich gern. Und nur deswegen würde ich ihn eher oben ranken, aber wie gesagt, mittlerweile eher Tendenz nach unten.
Ja.
Ja, leider. Aber wie du sagst, es gibt so viele stimmige Sachen drin. Das macht echt viel Spaß, ja. Und ich finde, für die Zeit, also manche Effekte, also alleine, wie gesagt, wie sie das alles dargestellt haben mit Fort Knox und so weiter und diese ganzen Szenen, wo die Soldaten alle einschlafen und so, also die waren ja gar nicht so schlecht gemacht, also richtig. Ja, aber nee.
Yeah. Wobei, bei den Szenen, wo die Leute umfallen, ich meine, wenn du wirklich, ich meine, klar kannst du das nicht darstellen, aber wenn du wirklich ohnmächtig wirst, dann fängst du dich ja nicht mit den Händen auf. Und in diesen Massenszenen, ich meine, der eine hält noch seinen Helm fest. ich falle, mein Helm.
Ja, aber ich finde, weißt du, insgesamt.
Es ist stimmig.
Ja, Es ist stimmig, es ist einfach stimmig und es gibt so viele Dinge, die einfach, ja, trotz der Zeit so super gemacht sind. Und ja, aber wie gesagt, das, ja, mit diesem anderen Blick ist es so ein bisschen schwerer, ihn oben zu halten.
Das stimmt, sehe ich genauso. Ich habe übrigens tatsächlich ein bisschen im Internet gesucht und ich habe sozusagen aus drei Portalen ein Mischmasch erstellt aus, wie sind James-Bond-Filme gerankt. Ihr könnt mal raten, was tatsächlich die absolute Nummer 1 mit 97% super gut bewertet ist. Welcher Film, denkt ihr, ist die Nummer 1 von den Fans?
Von den Fans. Also von den zwei Filmen, die ich jetzt kenne? Oder warte, ihr habt noch zwei andere erwähnt.
Ja, ratet doch einfach mal. Also, was denkt ihr denn? Zwinker, zwinker. Okay, ich kann es verraten. Goldfinger natürlich. Meine Damen und Herren, Goldfinger ist bei vielen Fanportals, also die drei, die ich gecheckt habe, waren die Nummer 1. Die 2 ist From Russia with Love und die 3 Dr. No.
Super.
Also, ey, wir können aufhören, Caro, mit dem Podcast. Wir haben die drei beliebtesten James-Bond-Filme besprochen. So, das war's. Danke fürs Zuhören. So, genau, tatsächlich. Also die drei zusammengemixt, die Portale, die ich hatte, ergaben eben Goldfinger ganz oben. Der war in allen drei oben. Russia with Love war immer auf der 2, Dr. No war, glaube ich, bei einem auf der 3. Also, ja. Naja, gut. Dann, wenn ihr nichts mehr habt oder habt ihr noch was?
Ich muss nur Danke sagen. Das war richtig cool mit euch.
Ja.
Wie gesagt, ich lerne immer und immer wieder was Neues.
Hat viel Spaß gemacht. Oh, da fehlt mir noch ein Funfact zum Schluss ein. Sorry.
Ja.
Nur weil mir die Szene auch so gut gefallen hat beim Kampf zwischen dem Henchman, wie ist er jetzt noch, Oddjob, und James Bond, ne? Da tut ja James Bond ihm dann niederringen, indem er ihn unter Strom setzt auch, ne? Ich habe gelesen, dass der Schauspieler sich an der Stelle tatsächlich verletzt hat. Ich weiß gar nicht, was sie da genau gemacht haben, aber der hat tatsächlich nicht losgelassen, ne? Und hat sich dann die Hand verbrannt, was auch immer sie da, wie sie es auch immer tatsächlich nachgestellt haben, diese Szene.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, die haben da, ey, warte, also wir geben dir einen kleinen Stromstoß, dass du so ein bisschen angepusht wirst. So echt, der hat sich verbrannt, oh mein Gott.
Ja, habe ich gelesen. Also, wie gesagt, müsste man nochmal genauer nachgehen, aber tatsächlich hat er sich in der Szene verletzt.
Ja, also 1964 waren, glaube ich, die Bedingungen zur Aufnahme nicht besser als 1963. Da gab es ja auch schon Unfälle beim Dreh. Oh mein Gott, ja. Ja, tatsächlich, das ist jetzt ein bisschen schade. Der Kampf ist ein bisschen untergegangen. Den finde ich auch tatsächlich klasse. Das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen. Der Kampf zwischen Oddjob und James Bond, wie Maya gerade beschrieben hat, das Ende in Fort Knox, der ist auch richtig gut tatsächlich. Wie gesagt, es gibt sehr gute Momente in diesem Film und es gibt sehr, sehr schlimme Momente. Maya, ich danke dir tausendmal, dass du uns gejoint hast, dass du den Ruf von mir, dass ich nicht wie James Bond dich zwingen musste, hier teilzunehmen. Es freut mich sehr. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Na klar, also wie gesagt, wenn du demnächst wieder Zeit und Lust hast, dir nochmal einen James-Bond-Film anzutun, wir haben noch offene Stellen. Wir können es verraten, wir arbeiten noch an einem Special Guest für einen anderen Film. Mal gucken, ob das klappt. Er ist in der Welt des Social Media völlig unbekannt, also ihr könnt gespannt sein, aber vielleicht werdet ihr ihn nicht kennen. Wobei, ich meine, unsere Hörerschaft besteht wahrscheinlich aus 5 Freunden, die wir haben. Also ihr kennt ihn wahrscheinlich. genau, dann bleibt mir ein ganz kurzes Warte. Maya kriegt mal das hier von uns. So, das war das Dankeschön vom Publikum, kurz abgewürgt mit einem Dings. Also nochmal danke, Maya, dass du dabei warst. Danke, Caro, für die nächste wunderbare Folge, die wir zusammen aufgenommen haben. Wir, Caro und ich, werden uns auf jeden Fall treffen beim nächsten James-Bond-Film. Maya hat dann erstmal Pause, darf sich erholen oder darauf freuen, dass wir sie demnächst wieder anrufen und sagen, du, Maya, James Bond. Caro, was schauen wir denn demnächst an hier?
Thunderball.
Thunderball, genau. Feuerball. James Bond Film Nummer 4. Und falls euch das gefallen hat und denkt, das war super, Wir haben unten in den Kommentaren Möglichkeiten, wie man uns erreicht. Da könnt ihr das lesen. Gebt uns Lob und Kritik. Wir werden es sehr wahrscheinlich lesen. Vielleicht freuen wir uns drüber, vielleicht freuen wir uns nicht drüber. Aber ihr seid bestimmt so nett wie wir. Und deswegen freuen wir uns bestimmt drüber, dass wir nur positive Nachrichten kriegen. Falls ihr festgestellt habt, Michael hat wieder irgendeinen Blödsinn erzählt, schreibt es uns. Also tatsächlich, darüber freue ich mich auch ganz besonders. Ich bin so echt entspannt, wenn ich Fehler mache. Genau. Das heißt, in 2 Wochen geht's weiter mit der nächsten Folge Thunderball. Maja, Caro, ich danke euch vielmals und wünsche euch noch eine gute Zeit und bleibt gesund.
Ebenso.
Schön war's.